Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen eigenen Staffel in der Privatpiloten-Lounge. Wir wollen das Thema IFR-Fliegen mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Ich habe natürlich Verstärkung an meiner Seite. Wie immer ist Johann in Stade live auf Sendung. Moin Johann, grüß dich.
Moin Fritz. Na, genießt du das strahlende Grau, was wir hier seit Wochen haben?
Unbedingt. Die Steine sind ruhig, also es ist kein Sturm, es ist alles schön. Aber ja, es ist, wir sind gegroundet mehr oder weniger, ne? Wir Sichtflieger.
Ich wollte tatsächlich heute ein bisschen Platzrunden drehen, aber selbst das hat nicht geklappt.
Boah, Hammer. Da sitzt jetzt jemand noch woanders in Deutschland, der grinst jetzt ein bisschen, weil der kommt ein bisschen öfter in die Luft als wir. Und zwar ist das Theo Voss. Theo kennt ihr alle. Wir haben mit Theo dieses Jahr schon auf der Aeromesse gesprochen, am Stand von Flysto. Theo ist ja derjenige, der die DFS auf kostenlose Herausgabe der AIP verklagt hat. Da haben wir darüber berichtet. Da werden wir auch sicherlich mit ihm auch nochmal drüber sprechen. Heute geht es aber, oder in den nächsten Folgen geht es eigentlich komplett ums IFR-Fliegen. Jetzt sage ich aber erstmal Moin, lieber Theo, grüß dich, vielen Dank, dass du da bist.
Hallo Fritz, hallo Johann, ja, vielen Dank für die Einladung.
Da freuen wir uns drauf, mit dir ein bisschen über das IFR zu sprechen. Jetzt wird der ein oder andere, der vielleicht schon genau wie du IFR fliegt, sagen, oh ja, okay, was wollen denn die Jungs da jetzt eigentlich mit einer kompletten Staffel eigentlich auf die Beine stellen? Und ich gebe euch mal einen ganz, ganz kurzen Überblick über das, was wir mit Theo in den nächsten Folgen besprechen wollen. Also heute geht's einfach nur mal um die Einführung in die IFR-Ausbildung. Da werden wir jetzt Theo kräftig löchern. In Folge 2 wollen wir über IFR-Flugplanung und die Durchführung sprechen. In der darauffolgenden Folge geht es dann um die Vor- und Nachteile einer IFR-Lizenz. Da wird es sicherlich auch das ein oder andere geben, was Theo aus seiner Erfahrung heraus uns mit an die Hand geben kann. In Folge 4 wollen wir natürlich auf die Kosten und den Erwerb und die Aufrechterhaltung der IFR-Lizenz nochmal genauer en Detail eingehen, worauf man da achten muss. Und last but not least haben wir uns für Folge 5 dann überlegt, dass wir über einen Trainingsstandard für das sichere IFR-Fliegen nochmal mit ihm sprechen. So, jetzt habe ich aber genug von meiner Seite gequatscht und damit heißt es jetzt, Johann, you have control.
Und den gebe ich ganz schnell wieder ab, weil wir wollen natürlich mehr von Theo erfahren und zwar erstmal ein bisschen privat. Theo, Alter, Beruf, und wie bist du zur Fliegerei gekommen?
Gerne, ja. Mein Name ist Theo. Vielen Dank. Das zweite Mal bei euch im Podcast. Bin 34, lebe in der Nähe von Dortmund, habe eine P28, fliege IFR, habe meine PPL seit 2011, habe davor mit UL angefangen und die dann irgendwann konvertiert, die Lizenz. Inzwischen fliege ich leider nicht mehr ultraleicht, sondern nur noch mit meiner Single Engine. Und bin nebenbei IT-Unternehmer und durchaus investiert in den Bereich Luftfahrt an den diversen Fronten mit meiner Klage gegen die Eisenschmidt DFS auch mit der Tätigkeit für die Flysto und denke ich da einer der Regulars auch auf der Aero. Habe auch kürzlich mit dem Fliegermagazin gemeinsam bei der Reise und Organisation unterstützt. So, also ich habe da verschiedene Interessen und Hobbys und freue mich immer wieder in Podcasts oder Magazinen auch zu Gast zu sein.
Ja, du hast eine fliegerische, interessante Reise hinter dir, hast du gesagt, ne? Vom ULer zum PPLer. Das ist ja für viele schon der krönende Schritt. Für dich war das aber nicht genug. War das von vornherein für dich klar, dass du die PPL machst, um IFR zu machen, oder kam das dann später?
Nee, das war überhaupt nicht klar. Also die Reise war eigentlich noch eine ganz andere. Ich war dann mit jungen Jahren auch bei Lufthansa in der Pilotenausbildung in Bremen, wollte eigentlich Verkehrspilot werden. Hab da auch ATPL-Theorie gemacht und Co. Und habe mich dann aber für eine Karriere in der IT entschieden. Also ich sag mal, der Traum vom Fliegen, der war schon immer da. Aber diese Schritte von ultraleicht zu PPL und dann über auch Nachtflug und anderes zum Instrument Rating und jetzt inzwischen auch zum Class Rating Instructor, das war alles nicht geplant, sondern das waren immer, ich sag mal, Ideen und Möglichkeiten, die sich ja, ich sag mal, manchmal dank auch EASA, Gesetzgebung, die sich ja auch positiv für uns Piloten verändert hat, dann erst möglich geworden sind.
Das stimmt. Waren das dann immer so Sachen, wo du gesagt hast, okay, das stört mich, also ich komme hier an meine fliegerischen Grenzen und muss das jetzt machen, oder war das eher so eine Herausforderung von wegen, Naja, gut, allein durch die Gegend fliegen mit nach Sicht oder so, das kann ich jetzt. Was gibt's noch?
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, ich denke, verschiedene Dinge haben da eine Rolle gespielt. Also einerseits, glaube ich, wir Piloten haben ja dieses Sprichwort, good pilot is always learning. Das heißt, es gibt, glaube ich, bei uns allen eine Grundmotivation, sich weiterzubilden, neue Dinge zu lernen. Da gehören natürlich auch neue Ratings oder neue Sphären, Flugzeugtypen und Ähnliches dazu. Das so auf der einen Seite, aber gerade beim Instrument-Rating oder beim Fliegen nach Instrumentenregeln, Instrumentenflugregeln, ist ja die Erweiterung des fliegerisch Möglichen auch durchaus ein signifikanter oder attraktiver Punkt, weil man sich anders als bei vielen anderen Ratings einen Bereich erschließt, der vorher gänzlich verschlossen war. Ihr habt das gerade angesprochen, ihr seid gegroundet, VFR, und man kann dann eben nicht immer, das ist auch wichtig zu betonen, aber dann doch manchmal nach IFR dann doch fliegen. Und ich habe viele Beispiele von Flügen, wo dann eben ein Flug nach IFR oder ein Abflug oder ein Anflug doch möglich war und nach VFR eben nicht. Nicht, dass man das IFR-Rating immer bräuchte, aber es ist dann doch manchmal so ein Tool in der Kiste, was wirklich nützlich sein kann, wenn man es denn hat. Weil VFR fliegen kann man ja trotzdem und macht man auch trotz IFR-Rating dann doch öfters. Insofern das hier wirklich auch im Rahmen von der Nutzung des Flugzeugs als wirklich Transportmittel, was meinen fliegerischen Horizont durchaus erweitert hat, ja.
Wie ist das denn bei dir? Ich kenne einige Leute, die gesagt haben, IFR ist so einfach, ich fliege eigentlich fast nur noch IFR und nicht mehr VFR, zumindest wenn ich wirklich Strecke machen will.
Ja, das ist definitiv richtig, dass inzwischen meine Streckenflüge fast ausschließlich IFR-Flüge sind, einfach weil ein großer Teil dieser Flugplanung, die wir VFR-Piloten oder die VFR fliegen, kennen, der fällt weg. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn wir in Länder fliegen oder in Regionen fliegen, wo einfach die Luftraumstruktur sehr komplex ist. Also mir fällt spontan Belgien ein, Frankreich ein, aber auch Polen, wobei das am Ende dann doch einfacher ist, als es auf der Karte aussieht. Aber ganz grundsätzlich eben diese ganzen Fragen, komme ich da durch den Charlie, lassen die mich dadurch, etc., die fallen weg. Und es fügt halt auch es erhöht aus meiner Sicht halt auch die Flugsicherheit, weil ich zum Beispiel dann nicht bei marginalem Wetter durch irgendeine Kontrollzone Sonder-VFR durch muss, um ans Ziel zu kommen, sondern ich kann halt oft dann doch eben auch über einer geschlossenen Wolkendecke in VMC, weil man fliegt IFR dann doch oft, sehr oft und sehr viel wie in VMC, kann ich halt einfach ganz entspannt und ruhig an mein Ziel fliegen. Und das macht es einfach unglaublich praktisch. Ja. Auch so diese Routenplanung, die ja dank Eurocontrol auch notwendig ist, mit automatischer Routenvalidierung und Routenvorschlägen, das ist halt einfach auch praktisch. Und ja, du hast dann einen guten Punkt angesprochen, es entwickelt eine gewisse Attraktivität, auch bei gutem Wetter IFR zu fliegen.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die Flugplanung, das sieht natürlich ganz anders aus. Eurocontrol ist jetzt gerade gefallen, dann auch so Streckenpunkte. Kannst du uns mal so einen groben Ablaufprozess darstellen, wie das aussieht, wenn du von A nach B IFR fliegst?
Ja klar, also wir können ja einfach mal einen Beispielflug machen, zum Beispiel von Dortmund, meiner Homebase, zum Beispiel nach Kopenhagen, Roskilde, auch ein schöner IFR-Platz, GA-Platz. Und grundsätzlich beginnt die Planung hier immer mit einer App oder einem Tool. Also als wir als IFR-Piloten gucken zwar auch noch auf die Karte, aber für die Planung geben wir fast nur noch unseren Startflugplatz und unseren Zielflugplatz ein, beispielsweise in ForeFlight, in Autorouter oder in Garmin Pilot. Und dann drücken wir auf Routenvorschlag generieren und dann bekommen wir vom Eurocontrol Computer beziehungsweise von der App, also die App erzeugt die Route, generiert die, prüft die und der Eurocontrol-Computer sagt dann, die ist auch gültig und dann bekommen wir quasi unsere Flugroute in der App angezeigt und können dann zwischen verschiedenen Vorschlägen in der Regel auswählen, drücken noch auf den Knopf und sagen, bitte Route übernehmen und dann haben wir de facto unsere Streckenplanung schon erledigt. Das IFR-Fliegen kommt aber auch mit seinen Tücken, also man darf hier nicht vergessen, dass dieses Fliegen im kontrollierten Luftraum, also gerade auch zum Beispiel über Flight Level 100 und auch nach IFR-Flugregeln, durchaus auch zum Beispiel sogenannter Koordination unterworfen ist. Das heißt, man muss manchmal auch warten, kann nicht abfliegen zur gewünschten Abflugzeit, sondern weil zum Beispiel Lufträume kapazitätsbeschränkt sind, wegen zu viel Verkehr, kann es auch sein, man steht dann in Dortmund eben doch mal 2 Stunden länger am Rollhalt oder auf der Parkposition, weil man eben noch nicht los darf. Also das, was vermeintlich erstmal einfacher erscheint, weil man einen Routenvorschlag kriegt und nicht klassisch wie beim VFA-Fliegen in Skydemon auf der Karte sich seine Route bastelt, das kommt eben auch mit Einschränkungen, wenn man in Anführungsstrichen eben in der Verkehrsluftfahrt oder in der IFA-Luftfahrt mitspielen will. Im Detail sieht es dann so aus, dass man eben dann diesen Flugplan aufgibt, der validiert ist. Und dann kann es eben passieren, man kriegt einen sogenannten Slot, also eine Abflugzeit zugewiesen, zu der man dann in beispielsweise Dortmund abheben muss. Und dann geht es auf festgelegten Verfahren, also vom Abflugpunkt oder vom Abflugflughafen eben bis nach Roskilde. Das geht dann über eine sogenannte SITS, Standard Instrument Departures, dann eben über diese sogenannten IFA-Wegpunkte, die kennen aber wahrscheinlich die meisten VFA-Flieger auch, über dann eine sogenannte Standard Arrival und dann ein Approach eben bis zur Landung. Und ja, das ist hochstandardisiert und dadurch auch eben europaweit beziehungsweise weltweit, wobei die meisten Zuhörer wahrscheinlich vor allem in Europa fliegen, sehr, sehr einfach, weil es hier wenig Abweichungen gibt und diese ganze Auseinandersetzung mit den komplizierten Lufträumen in Frankreich, die mal aktiv, mal nicht aktiv sind und so weiter, das fällt halt zu größten Teilen weg und das macht es halt einfach so attraktiv.
Es klingt ja schon sehr spannend, wenn du sagst, du bist als IFA-Flieger den Reglements unterlegen oder unterliegst denen genauso wie ein großer Verkehrsflieger. Das heißt also, wenn du jetzt in deiner PA28 sitzt in Dortmund, willst los und sagst Request Startup und die sagen CTOT 12 Uhr UTC. Oh, 2,5 Stunden. Das fühlt sich schon ein bisschen lustig an, oder?
Genau, also das ist auch einer der Nachteile. Deswegen, mir ist ganz wichtig, und das ist auch eine meiner Motivationen, hier im Podcast, in den Podcast zu kommen, so ein bisschen beide Seiten der IFA-Fliegerei zu beleuchten. Also ich glaube, dass das IFA-Fliegen was ist, was ganz, ganz viele Piloten auf jeden Fall machen sollten. Und die EASA, und da kommen wir in späteren Folgen zu, hat das ja auch wahnsinnig leicht gemacht inzwischen. Aber es ist eben auch nicht das Tool der Wahl oder der Weg, den man immer einschlägt, wenn es dann von A nach B geht. Genau wie du sagst, manchmal zum Beispiel ist es viel, viel praktischer VFA abzufliegen und vielleicht sogar VFA auch zu landen und nur auf Strecke IFA zu fliegen. Manchmal ist es der Abflug unter IFA-Flugregeln und dann die Landung nach VFA oder andersrum, um beispielsweise auch so, ja, sogenannten CTOTs oder CTOTs zu entgehen. Deswegen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns in den nächsten Folgen da sehr genau angucken, welche Vor- und bei wegen auch welche Nachteile hat denn das IFA-Fliegen manchmal.
Du hast vorhin die Approaches angesprochen und da ist mir so eine Sache in Erinnerung gekommen. Jetzt springen wir ein bisschen in den Bereich Ausbildung. Es gibt im Bereich Approaches oder IFA-Approaches ja mannigfaltig welche. Also das ILS kennen wahrscheinlich noch viele. Jetzt gibt's AirNav neuerdings, aber es gibt ja noch ganz viele tolle alte Approaches vom Localizer zum Localizer DMI mit ARCs und NDB-Approaches gibt es auch noch. Ist das so aus deiner Erfahrung her ungefähr, ja, habe ich mal in der Ausbildung gemacht, so wie bei dem VFR, das Navigieren mit Karte, aber in echt gibt es das gar nicht mehr? Oder wie ist da so deine Erfahrung?
Also ich glaube, bevor man sich die Approaches und die Relevanz in der Ausbildung und auch in der Praxis später anguckt, muss man, was wir sicherlich dann in der Ausbildungsfolge nochmal beleuchten, sich vorab überlegen, was ist das Ziel des IFA-Fliegens für den jeweiligen Piloten. Also mache ich eine IFA-Ausbildung oder will ich ein IFA-Rating haben, um damit später nicht nur privat, sondern auch kommerziell zu fliegen? Oder möchte ich ein IFA-Rating machen, um damit beispielsweise mit meiner Piper P28 eben auch manchmal bei schlechtem Wetter von Dortmund nach Berlin fliegen zu können? Und ich denke, das entscheidet auch über die Frage der Relevanz von bestimmten Methodiken oder auch Navigationsmethoden oder Approach-Typen. Zum Beispiel meine P28 hat schon gar kein ADF und NDB mehr. Das heißt, die Approaches fallen für mich schon weg. Und auch die Flugplätze, die ich in der Regel anfliege, die haben fast keine VOR-Approaches mehr oder vielleicht nur noch selten. Das heißt, die meisten Anflüge, die ich als Freizeit-IFA-Flieger sehe, sind entweder sogenannte ILS-Anflüge oder RNP-Approaches, also sprich GPS-gestützte Anflüge. Und damit ergibt sich automatisch eine gewisse Relevanz der ILS- und GPS-gestützten Anflüge und eine gewisse, ich will nicht sagen Irrelevanz, aber ein gewisses, doch Aussterben, gerade auch vor allem der NDB und ADF-Approaches. Wenn du dagegen dein IFA machst, um bei einer kommerziellen Airline zu fliegen, da wird durchaus noch viel mit ADF und NDB geflogen. Das ist, glaube ich, einfach wichtig, auch zu im Hinterkopf zu halten und vor allem auch im Hinblick auf die letztendlich Eigenschaften dieses Approaches. Ja, also verschiedene Approaches kommen mit verschiedener Precision und diese Precision entscheidet auch über die Schlechtwetterminima, die du einhalten musst. Und da ist natürlich auch die Frage, bis zu welchem Grad bist du persönlich als Pilot, aber auch dein Flugzeug überhaupt geeignet, um jetzt einen, scharfen Cut-1-Anflug überhaupt zu fliegen auf dem ILS, oder ist nicht vielleicht dein Minimum, dein persönliches oder das deines Flugzeugs ist einfach viel höher, dass diese Frage, ja, brauche ich das in Anführungsstrichen oder benutze ich das so oft, überhaupt keine Rolle spielt. Wichtig ist aber auch oder gut letztendlich ist auch, dass im Rahmen des jährlichen Skilltests immer mindestens ein Non-Precision und ein Precision-Approach geflogen werden muss, sodass man als IFA-Flieger da durchaus immer noch fit sein muss, auch wenn es dann in der Praxis, je nach Einsatzumfeld, weniger oft vorkommt.
Jetzt hast du es gerade schon ein bisschen gesagt, oder beziehungsweise ich habe es vorhin ein bisschen despektierlich gesagt, IFA-Fliegen ist ja total einfach. Da würden wahrscheinlich viele sagen, nee. Vor allen Dingen, so der Umstieg würde mich interessieren. Ich habe jetzt meine paar hundert Stunden als PPLer zusammen und sage jetzt, okay, ich möchte jetzt IFA fliegen. Das heißt, ich fange auf einmal an, beziehungsweise ein bisschen kenne ich es aus der Ausbildung, nicht mehr rauszugucken, sondern nach Instrumenten zu gucken. Was waren da so deine Knackpunkte während der Ausbildung, wo du gesagt hast, oh wow, das war, habe ich mir anders vorgestellt?
Also ich glaube, was die größte Umgewöhnung für mich war, war, dass tatsächlich nach Instrumenten zu fliegen. Also durchaus auch, wie ich vorhin sagte, viel IFA-Fliegerei findet auch in VMC statt, weil man startet eben eventuell durch eine geschlossene Wolkendecke und landet auch wieder durch eine, aber der Reiseflug ist eben dann doch bei bestem Wetter on top. Das heißt, sich an das Fliegen nach Instrumenten zu gewöhnen und auch zu diszipliniert genug zu sein, das auch durchzuhalten, das ist für mich, glaube ich, die größte Umgewöhnung. Also es gibt ja immer wieder diese Diskussion um die Frage, wie lange überlebt man als VFA-Flieger in IMC? Gibt ja auch viele, viele Unfälle leider, wo auch IFR-rated Piloten in IMC dann eben einen Kontrollverlust, Orientierungsverlust erlitten haben. Das ist, glaube ich, wirklich die größte vielleicht menschliche Herausforderung, ja, oder körperliche Herausforderung, da sich entsprechend zu konditionieren, diszipliniert zu sein, konzentriert zu sein. Neben der Frage, was zum Beispiel, und das hast du ja auch angesprochen, was das IFA-Fliegen mit dem eigentlichen persönlichen Fliegen macht. Ja, also zum Beispiel für mich war das IFA-Rating auch insofern interessant, weil man IFA viel präziser lernt zu fliegen. Damit meine ich jetzt nicht präzise beispielsweise im Kunstflug, das ist auch sehr präzise, aber ich meine präzise im Sinne von die Höhe halten, den Kurs, den Track halten, die Windkorrekturen entsprechend machen, bestimmte Manöver zu fliegen, Holdings zu fliegen, Time-Based zu fliegen. Das sind alles Dinge, die man normalerweise als Privatpilot von Dortmund nach Langeoog natürlich eigentlich wenig braucht und wahrscheinlich auch mit der Zeit ein bisschen vernachlässigt. Und ich denke, das hat auch einen gewissen Reiz nochmal gehabt für mich, so dieses, die fliegerischen Skills, ich sag mal, nochmal zu schärfen und nochmal zu verbessern.
IFA-Fliegen ist ja auch sehr wetterabhängig, auch wenn man es nicht glaubt. Die Wettervorbereitung zum IFA-Fliegen ist eine andere als beim VFA-Fliegen. Kannst du da nochmal drauf eingehen, worauf du mehr achtest, als wenn du VFR unterwegs bist?
Gerne, ja. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele, ich würde sagen, sogar IFA-fliegende Piloten, als auch noch nicht IFA-fliegende Piloten, durchaus glauben, dass das Instrument Rating eine, ich sag mal, komm aus dem Gefängnis frei Karte ist, mit der man immer bei jedem Wetter fliegen kann. Und das ist was ich auch sehr schnell festgestellt habe, und auch, glaube ich, viele andere Piloten unterschreiben, ist, dass das eben nicht der Fall ist, sondern ein IFA-Rating erweitert letztendlich die eigene Capability und auch die des Flugzeugs. Also Möglichkeiten, die Einsatzmöglichkeiten, aber am Ende ist man doch extrem wetterabhängig. Und ich glaube sogar fast, dass die Auseinandersetzung mit der Frage des Wetters fast komplexer wird beim IFA-Fliegen, als es beim VFA-Fliegen der Fall ist. Also VFA-Fliegen für mich hieß immer klassisch, ich logge mich auf flugwetter.de ein, ich gucke mir das GAFOR an, ich gucke mir die Metas an und ich kann eigentlich relativ schnell entscheiden, sind das gute Sichtflugbedingungen oder sind das grenzwertige oder eben keine Sichtflugbedingungen? Und ich würde sagen, die Ranges sind da relativ groß, und die Entscheidung eigentlich oft relativ klar. Wie du gerade sagtest, wahrscheinlich Overcast bei dir die letzten Tage gewesen, 600 Fuß, WFA keine Chance. Im IFA-Bereich sind die, ich sag mal, Grenzen hier viel, viel enger beieinander. Wo zum Beispiel liegt die Null-Grad-Grenze? Wie ist die Ceiling? Wie ist die horizontale oder vertikale Sichtweite an meinem Start, aber auch an meinem Zielflugplatz? Also man muss sich viel mehr mit der Frage auseinandersetzen, wie sieht die genaue Wetterlage aus? Wie sieht auch die Wetterlage nicht nur am Ziel wie am Startflugplatz aus, sondern zum Beispiel auch, habe ich eingelagertes Wetter? Also habe ich in dieser Wolkenschicht auch eingelagerte Gewitter zum Beispiel? Also Fragen können ja auch bei vermeintlich fliegbarem Wetter dazu führen, dass so ein IFA-Flug dann doch eben am Ende des Tages nicht stattfindet. Und da reden wir noch gar nicht von der Frage, ist das Flugzeug ausgestattet beziehungsweise auch zertifiziert für den Einflug in Icing-Bedingungen zum Beispiel und auch Redundanzen im Flugzeug. Ja, also gibt ganz, ganz viele Themen, die plötzlich eine Rolle spielen, die bei dieser Ja-Nein-Frage WFA zum Kaffee trinken oder auf die Insel gar keine Fragen sind. Ja.
Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Hast du denn das Gefühl, dass es viele IFA-Piloten gibt, die sich tatsächlich das Waiting holen, um zu sagen, na, ich muss da jetzt hin zu diesem Termin und mit IFA kann ich das und dann geht's schief?
Ich meine, da gibt es genug Unfallberichte, in denen es genau dieses Szenario gab. Ja, ich denke, da spielt aber viel mehr die Attitude des Piloten eine Rolle, als jetzt per se das Rating an sich. Ich denke, was da eine Rolle spielt, eine große ist, oder immer wieder ein Thema ist, was unter Piloten diskutiert wird, ist die sogenannte Dispatch-Rate. Also wie viele Flüge, die ich plane, kann ich dann tatsächlich durchführen? Und da kann man, denke ich, schon auch sagen, dass die Dispatch-Rate steigt mit einem IFA-Rating. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich statt 40% meiner Flüge 50, 60, 70, 80 oder sogar 90% durchführen kann, die steigt halt mit beim besseren Flugzeug, mit mehr Redundanzen, mit mehr Capabilities beim Flieger, aber eben auch mit einem IFA-Rating. Also ich denke schon, man kann sagen, mehr Flüge sind möglich, die vorher nicht möglich waren. Und vor allem habe ich auch im Hinterkopf, ich habe die Möglichkeit, IFA zu fliegen. Das heißt, wenn sich das Wetter dann doch verschlechtert, zum Beispiel kann ich auch von meinem WFA, nach meinem WFA-Hinflug vielleicht doch IFA zurückfliegen. Das definitiv. Aber es ist eben doch wichtig, was ich schon vorab sagte, dass das ist eben keine Garantie. Ja, also es gibt auch unter sehr erfahrenen IFA-Fliegern, auch Berufspiloten, ich glaube, die verbreitete Meinung, dass wenn man unbedingt ans Ziel muss, dann ist die einzige Option die Linie. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Also vor allem, wenn man viel selber IFA geflogen ist, dann wird sich das bestätigen. Es gibt aber, muss man fairerweise auch sagen, auch ein paar Piloten, auch Bekannte aus unserer Community, die ja durchaus einen vielleicht auch fragwürdigen persönlichen Envelope haben und den einen oder anderen Flug machen, IFA, den ich vielleicht nicht machen würde. Ja. Deswegen glaube ich, spielt die persönliche Komfortzone auch noch eine große Rolle hier. Aber ich denke, das geht euch als WFA-Flieger auch so. Ja, es gibt Fliege nach WFA, das sagen andere, da bleibe ich zu Hause und andere gehen halt dann doch zum Flugplatz und fliegen. Ich denke, das ist ein viel vielschichtigeres Thema als eines, was nur von der Frage IFA ja, nein abhängt.
Könnte man das auch so ein bisschen unter dem Deckmantel sehen, naja, mit diesem IFA habe ich noch mehr Sicherheit oder da bin ich einfach noch mehr auf der sicheren Seite, dass man sich da in falscher Sicherheit wiegt?
Ich glaube, das würde ich nicht unterschreiben. Ich würde eher sagen, dass das IFA, wenn es schlau eingesetzt wird, wie ich vorhin schon mal versucht habe, so zu versinnbildlichen, in so ein Tool im Werkzeugkasten ist. Also deswegen auch der Grund, warum ich eigentlich fast allen PPLern, die Möglichkeiten haben, dazu empfehlen würde, das auch anzugehen, weil man dadurch ein Set an Features oder ein Set an Möglichkeiten hat, was einem im Zweifelsfall nützt, wenn man es hat, ja, aber definitiv nichts nützt, wenn man es nicht hat. Ja. Und ob IFA-rated Piloten da mehr complacent sind als nicht IFA-rated Piloten, würde ich jetzt mich nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. Aber ich glaube, auch da wieder hängt alles von der Attitude ab. Ja. Also ob man sich da in gefährliche Situationen bringt, kann einem, glaube ich, genauso in VFR passieren wie auch in IFR. Interessant hier finde ich einfach zum Beispiel zu sehen, wie viele Piloten in den USA ein IFR-Rating haben. Eine überwältigende Anzahl oder Prozentzahl der amerikanischen PPLer hat ein IFR-Rating, wohingegen das IFR-Rating in Europa, vor allem in Deutschland, einfach eher, da kriege ich bestimmt Ärger, wenn ich das jetzt sage, aber ein Nischenrating ist, ja. Und da glaube ich schon, dass viel Sicherheit, viel Potenzial drin steckt, jetzt auch gerade mit dem neuen Basic Instrument Rating, was deutlich einfacher zu erwerben ist, dass viele europäische Piloten sich hier ja nicht nur fortbilden, sondern eben auch dieses Tool in ihren Werkzeugkasten packen können. Ja.
Theo, jetzt kommt ein junger Fliegerkollege zu dir und sagt, du, pass auf, ich habe diesen tollen Podcast bei der Privatpiloten-Lounge gehört und jetzt würde ich mich gerne mit der IFR-Lizenz auseinandersetzen und möchte erwerben. Welche Tipps, welche Ratschläge gibst du dem jungen Kollegen, der jungen Kollegin mit auf den Weg?
Also ich glaube, als allererstes würde ich der oder demjenigen die Frage stellen, was willst du mit diesem Rating langfristig machen? Genauso wie bei anderen Lizenzen und Ratings ist ja das durchaus ein Unterschied, ob mein Ziel ist, hier privat durch die Gegend zu fliegen oder ob ich hier langfristig eine Karriere in der kommerziellen Luftfahrt anstrebe. Jemandem, der sagt, ich will zu einer Airline ins Cockpit oder zu einem Commercial Operator, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann guck dir das Instrument Rating an, mach das in der ATO, die dich für den Airline-Betrieb vorbereitet oder für den kommerziellen Einsatz vorbereitet. Während ich jemandem, der sagt, hey, ich will das gerne im privaten Umfeld machen, ich will meine fliegerische Kompetenz erweitern, ich will dieses Tool IFR in der Tasche haben, wenn ich dann doch mal auf Strecke bin, dem würde ich zum Beispiel eher empfehlen, guck dir doch mal an, ob das Basic Instrument Rating nicht was für dich ist und guck doch auch mal, ob du nicht vielleicht auf deinem eigenen Flugzeug oder auf einem Vereinsflugzeug das Rating machen kannst, um hier viel praxisnah an dem eigentlichen Single-Engine IFR fliegen zu sein. Ich denke, das ist so ein bisschen der große Unterschied. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass das Instrument Rating auf dem eigenen Flugzeug machen die attraktivste Möglichkeit ist, IFR zu fliegen. Und viele glauben hier oder viele denken hier, dass das IFR-Rating ein wahnsinnig komplexes, schwieriges, kostenintensives Thema ist, aber dem ist nicht mehr so. Ja? Also gerade mit dem Basic Instrument Rating und den entsprechenden EASA-Änderungen an Part FCL gibt es eigentlich ein super Tool und auch inzwischen viele Vereine und auch auf freie Instrument Rating-Lehrer, die man kontaktieren kann, die einem da helfen und also ich glaube, dieser Weg ist für gerade die Hörer hier im Podcast vielleicht und auch uns Privatpiloten eigentlich inzwischen mit der spannendste. Es gibt aus meiner Sicht, wenn man begeistert ist und sich fliegerisch fortbilden kann, eigentlich kein besseres Rating als das Instrument Rating. Klar, Kunstflug gibt's auch noch, das macht bestimmt auch Spaß, ist aber zum Beispiel nicht meine Welt. Und für die, die Lust haben, gerade auf Reisen, dieses Rating zu haben, das den kann ich das nur ans Herz legen.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir in der nächsten Folge eingehen werden. Fritz hat es ja gesagt, wir machen mehrere Folgen zu dem Thema IFR-Fliegen. Und dann die nächste Folge soll sehr, sehr stark um das Thema Ausbildung gehen. Du hast es schon gesagt, es gibt unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Ausbaustufen des IFR-Fliegens. Und man kann es auch mit dem eigenen Flugzeug zum Beispiel machen. Es ist lange nicht mehr so, wie es früher war, wo wirklich gesagt wurde, okay, das ist eigentlich nur für die Vollprofis und die brauchen da x tausend Stunden fast und es kostet noch mehr Geld. Es ist jetzt deutlich angenehmer. Wir hatten ja auf der Aero auch das Vergnügen, mit dem fliegenden Reporter aus England ein Interview zu machen und da ist es auch immer spannend zu sehen, wie die IFR fliegen. Die haben ja nochmal eine etwas abgespecktere IFR-Version, wo du einfach so mehr oder weniger eine IFR-Clearance durch die Wolken kriegst. Und da sieht man einfach, dass es gar nicht so schwierig ist. Ich hoffe, dass ihr alle da Interesse habt an dem nächsten Thema. Ich würde da eigentlich schon dann in den übergehen in das Thema Ausbildung oder ein bisschen vorteasern wollen. Was sind denn jetzt genau diese Unterschiede zwischen IFR-Rating und CBIR und vor allen Dingen, was für Anforderungen habe ich? Ich mache jetzt bald meine PPLA fertig. Kann ich dann gleich weitermachen?
Genau, also gerne können wir da erstmal mit einem Missverständnis aufräumen, was ich immer wieder lese in Pilotenforen. Und das ist, dass Leute sagen, ich habe ja nur ein CBIR. Und da ist schon mal wichtig festzuhalten, dass es kein CBIR gibt, sondern das CBIR ist ein Weg, ein Competency-based Weg, ein Instrument Rating zu erreichen. Und zwar ein vollwertiges Instrument Rating. Es gibt da eine kleine Einschränkung, dass bestimmte Lehrinhalte beim CBIR in der Theorie nicht dabei sind. Das heißt, wenn man mit seinem CBIR-Weg ein IR erwirbt und dann später in ein Airline-Cockpit möchte, gibt es da noch ein Sternchen dran. Aber grundsätzlich ist der CBIR der Weg zum IR, genauso wie der IR-Weg der Weg zum IR ist. Und dazu kommt das dritte Rating, das ist das Basic Instrument Rating. Aber um nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen, muss man, glaube ich, betonen oder nochmal darauf hinweisen, dass die EASA ein sehr gutes Thema in den letzten Jahren aufgegriffen hat, und das sind kompetenzbasierte Ausbildungen. Also, dass man weggeht von dem klassischen, du brauchst so und so viele Stunden und egal, ob du fliegen kannst oder nicht, du musst die Stunden abfliegen und erst am Ende darfst du dann deinen Skilltest machen. Das gibt es zwar immer noch, und zwar auch im IFR, wenn man nämlich das klassische Instrument Rating macht, aber zum Beispiel für uns Privatpiloten viel interessanter sind eben die Competency-Based IR-Ausbildung und die Basic Instrument Rating Ausbildung. Und der größte Unterschied hier ist, dass das Competency-Based IR, welches auch auf dem eigenen Flugzeug zu Teilen zumindest geflogen werden kann, den Rest der Ausbildung dann in einer ATO, immer noch relativ stark angelehnt ist an eben das echte IR oder das Ziel ja hat, auch das echte IR dann zu erreichen. Und demnach so ein bisschen so ein Hybrid ist. Es gibt einen Teil, der wie ich gerade sagte, auf dem eigenen Flugzeug geflogen werden kann, aber eben auch diesen ATO-Teil, der immer noch relativ starr ist. Dann gibt es eben das Basic Instrument Rating, was zum Beispiel vollständig auf dem eigenen Flugzeug geflogen werden kann zum Beispiel auch keine Mindeststunden mehr hat. Also beim Basic Instrument Rating kann ich sagen, ich schaffe mein Instrument Rating mit 10 Stunden, vielleicht brauche ich aber auch 50 Stunden, um entsprechend die Prüfungsreife zu erreichen. Und das Schöne, speziell beim Basic Instrument Rating ist, dass das BIL nach 50 Stunden PIC IFR auch zum echten Instrument Rating aufgewertet werden kann. Das heißt, selbst wenn ich heutzutage im Verein auf dem eigenen Flugzeug das BIL mache, verbaue ich mir den Weg zum Instrument Rating nicht. Auch da wieder mit dem kleinen Sternchen, wenn ich später IFR auch im kommerziellen Cockpit nutzen will, fehlt mir ein gewisser Teil der Theorie, den müsste ich dann nachholen. Aber ganz grundsätzlich zum IFR-Fliegen berechtigen erstmal alle drei Ratings. Die einzige Einschränkung, die das Basic Instrument Rating hier hat, ist, dass die IFR-Minima, die ich brauche zum Fliegen, etwas höher sind. Also ich kann mit dem Basic Instrument Rating nicht bei so ganz schlechtem Wetter fliegen. Aber das ist für mich so ein bisschen auch ein Thema, was ich immer wieder anspreche, dass zum Beispiel die Minima beim BIR, die Entscheidungshöhe, also die, bei der wir die Landebahn in Sicht haben müssen oder die Anflugbefeuerung, die ist 200 Fuß höher als beim klassischen IR oder beim Competency-Based IR. Und da stelle ich mir immer die Frage, in den ersten 50 Stunden als frisch gebackener IFR-Pilot in meiner 50 Jahre alten Piper, wie wohl fühle ich mich bei 200 Fuß Entscheidungshöhe? Also sprich 200 Fuß über der Landebahn habe ich erst Kontakt mit der Bahn oder der Bodenbeleuchtung, Sichtkontakt, da dann die Entscheidung zu treffen, ich lande oder nicht. Da sind selbst 400 Fuß, also 200 plus 200 Fuß Aufschlag, immer noch eine harte Nuss zum Knacken als frisch gebackener IFR-Pilot. So, deswegen ist eigentlich meine Meinung, dass das BIR in den ersten 50 Stunden, sofern man dann dieses Upgrade macht, eigentlich für den PPLer auf einer Single Engine gar nicht einschränkend ist, sondern ich kann das eigentlich genauso nutzen wie ein echtes Instrument Rating, weil ich wahrscheinlich eben von diesen 200 Fuß höheren Minima und 1500 Metern Sicht gar keinen Gebrauch machen muss. So, und das haben ja auch viele andere Piloten bestätigt, und mit der Möglichkeit dann nach 50 Stunden eben zu upgraden, auf das echte, in Anführungsstrichen, ist das eigentlich eine wahnsinnig gute Möglichkeit, mit der man sich wenig verbaut langfristig. Ja.
Super, also das hört sich für mich jetzt gut an. Das heißt, ich kann direkt weitermachen mit der Ausbildung. Fritz, du bist dann auch dabei?
Ja, also wichtig ist schon, es gibt bestimmte Minima, also sowohl für das echte klassische IA als auch für das Basic Instrument Rating, also Mindeststundenanforderung, ist, glaube ich, aber auch sinnvoll, um eine gewisse Grundflugerfahrung zu haben, bevor man sich quasi an die IFR-Fliegerei macht. Und da kann man dann den Part FCL unter FCL 600 ist das Instrument Rating und unter FCL 835 das Basic Instrument Rating. Und da kann man dann ganz genau nachlesen und dann mal gucken, okay, wie viele Stunden brauche ich denn und habe ich die schon? Aber ich glaube, hier für die meisten, die von euch oder uns, die auch relativ viel fliegen, ist das auf jeden Fall was kein Hindernis darstellen sollte.
Ich glaube, für heute ist das genau richtig angeteasert. Wir haben jetzt besprochen, was wir in der nächsten Folge dann nochmal vertiefen werden. Also was sind die Anforderungen an IFA, an die IFA-Ausbildung, was muss ich erfüllt haben? Nach meinem PPL, wo wir ja noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist, dass man nochmal ein neues Funksprechzeugnis machen darf. Aber auch das ist ja kein Hexenwerk. Und dann gehen wir da noch mal ein bisschen in die Tiefe, vor allen Dingen auch in die Flugmanöver. Gerade du hast es ein paar Mal gesagt, Holdings ist ja für viele echt so ein Knackpunkt, wie links, rechts, oben, unten, wie fliege ich da rein? Also da machen wir dann einen richtigen Deep Dive in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir haben euch da ein bisschen Geschmack drauf gemacht und ihr schaltet beim nächsten Mal gleich wieder ein. Theo, ich sag schon mal vielen Dank und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Vielen Dank, Johann.
Ja, ich sage auch erstmal Dankeschön, freue mich auf die nächsten 4 Folgen. Wenn ihr neugierig seid, wenn ihr mehr über Theo wissen wollt, wenn ihr mehr über uns wissen wollt, es gibt natürlich Shownotes, ganz klar, da könnt ihr alles Wichtige von uns, von Theo drüber erfahren. Wenn ihr mit uns schreiben wollt oder auch mit dem Theo, dann verlinken wir euch natürlich auch Instagram und Facebook und YouTube und was es da so alles gibt oder auch einfach nur eine ganz ordinäre E-Mail-Adresse. Und alles andere findet ihr natürlich bei uns auch auf der Homepage unter www.privatpilotenlaunch.fm. In diesem Sinne, many happy landings, bleibt gesund. Wir freuen uns auf Folge 2 mit Theo in unserer Staffel IFA Fliegen mit Theo. In diesem Sinne, macht es gut.